verantwortlich für diese Sendung der Esperanto-Welle am 15.06.2011 ist Werner Levin. Ansonsten sind wir immer auch am ersten Donnerstag eines jeden Monats zu hören. Und zunächst gibt es Musik, und zwar unsere Erkennungsmelodie. Wir begrüßen Sie recht herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer aus dem Studio 1 von NB Radio Treff 88,0 zu unserer Sendung Esperanto-Welle. Heute die Themensendung und heute geht es darum, Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern ab 1990. Im Studio sind heute Werner, Stefan und Werner vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Unser René kann aus privaten Gründen heute leider nicht teilnehmen und die Technik bedienen. Und wir haben uns natürlich viel vorgenommen für diese Stunde, Ihnen über Esperanto in MV etwas zu erzählen. Und zwischendurch spielen wir heute mal Musik, die unserem Alter ein bisschen näher kommt als die als den Jugendlichen, nämlich Polkas von Johann Strauss. Aber kommen wir mal zum Thema, Werner. Wir wollten ja ab 1990 was über Esperanto in Mecklenburg erzählen. Wir hatten uns in der vergangenen Themensendung ja damit befasst, Esperanto-Entwicklung in Neubrandenburg seit der Gründung des Esperanto-Vereins. So ungefähr war das, ne?
Ja, so ungefähr war das. Wir haben uns nicht streng nur an den Esperanto-Verein ausgerichtet, sondern wir wurden als Verein vor genau 40 Jahren gegründet. Das war in der DDR ja bis 1965 verboten. Wir haben in Neubrandenburg dann noch ein paar Jahre gebraucht, um uns aufzurappeln, weil wir keine traditionelle Esperanto-Gruppe in diesem Bereich des Bezirkes Neubrandenburg hatten. Stolz waren wir allerdings, und das nur als ganz kurze Wiederholung, dass es einzelne Esperantisten gab, die auch schon sehr aktiv waren, zum Teil auch schon vor dem Kriege. Die Freunde haben also ununterbrochen seit dem Ende des Krieges Esperanto in irgendeiner Weise betrieben, aber wir wollten ja eine organisierte Esperanto-Sache sein und das ging eben erst ab Mai 1971, 40 Jahre. Aber in diesem Gespräch, Werner und Stefan und liebe Hörerinnen und Hörer, kamen wir ganz darauf, dass eigentlich das Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern immer sehr eng zusammengearbeitet hat. Und da können wir auch mit Stolz sagen, wir haben diese beiden Länder schon zu DDR-Zeiten gehabt. Wir haben immer schon unsere Nordbezirkstreffen, das waren die Bezirke Schwerin, Rostock und Neubrandenburg. Wir haben uns also immer schon sehr eng zusammengefühlt. Und aus diesem Grunde ist es also berechtigt, auch zu sagen, wir reden heute über 100 und ich weiß nicht wie viele Jahre Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern. Was wir damit sagen wollen, ist eigentlich nur, dass uns das Esperanto nicht irgendwann mal als Idee gekommen ist und wir uns mal schnell damit beschäftigen, sondern dass es hier Menschen gibt, Menschengruppen gibt, die sich über Jahrzehnte mit dieser Thematik beschäftigt haben.
Ja, und wir sind nicht nur regional miteinander verbunden, sondern natürlich auch mit den Esperanto-Freunden in ganz Deutschland, auch mit denen unserer Nachbarländer. Und darüber haben wir auch schon oft gesprochen. Ja, liebe Hörer und Hörer, nun sagte Werner ja, wie es in Neubrandenburg begonnen hat, und das ist fast schon, weiß ich wie viel, 100 Jahre, es sind rund 105 Jahre. Denn im Jahr 1905 hat ja, wie hieß es noch,
Marie Hanke
in Schwerin, eine Frau, das war ja doch eigentlich im Esperanto eine Sensation, dass eine Frau in einer Stadt in Mecklenburg auch dazu noch mit Esperanto anfängt, aber das konnten damals verheiratete Frauen nicht machen, aber sie war schon Witwe. Eine Witwe durfte damals fast alles.
Ja, vor allen Dingen, weil sie auch sehr gebildet war,
ja,
und auch ein bisschen Geld hatte. Ja, das waren also die Anfänge, die wir in Mecklenburg-Vorpommern seit 105 Jahren hatten.
Ja.
Um auf nach Brandenburg zurückzukommen, da müssen wir immer erwähnen, dass es einen polnischen Offizier gab, der 1941, 1942 im Gefangenenlager hier in der Brandenburg Fünf Eichen eine heimliche oder illegale Esperanto-Gruppe leitete, bis sie dann aufgeflogen sind und es verboten wurde. Aber sie waren Offiziere, hatten eine Menge Freiheiten, konnten da Theater spielen und alle möglichen Hobbys machen, unter anderem eben auch Esperanto. Wie gesagt, bis zur Entdeckung, als irgendein gebildeter deutscher Offizier sagte, Moment mal, Esperanto, ist das nicht diese jüdische Sprache? Wir haben alles in der Welt, das kann man doch nicht machen. So, weil Werner sagte, international. Natürlich ist Esperanto nicht nur lokal begrenzt, sondern die Esperanto-Bewegung ist, solange wie sie existiert, immer international orientiert. Und wir haben hier in der Brandenburg von Anfang an beispielsweise mit unserem Paten oder Partnerstadt Kesslin, Koszalin in Polen, in Hinterpommern, sofort zusammengearbeitet. Und sie waren ja sogar beim Gründungskonferenz dabei. Das war also eine tolle Sache. Und ich spreche hier öfter mal, um etwas abzuweichen vom Thema, mit unseren Hörern. Heute stand in der Zeitung, im Nordkurier, dass unser Sender ja eigentlich gar nicht so unbeachtet ist, wie wir das immer befürchtet haben. Und heute stand in der Zeitung, ich glaube, ja, etwa 50% aller Neubrandenburger und in der Umgebung hören zumindest zeitweilig unseren Sender.
Habt ihr das schon gesehen? Hier draußen an der Kalenderwand hängt ein Plakat bunt auf weiß mit den Ergebnissen.
Ach, das ist ja ganz toll.
Ja.
Das können wir dann beim nächsten Mal auswerten, jetzt sind wir darauf nicht vorbereitet.
Ja, also liebe Hörer und Hörer, das war erstmal unsere Einleitung heute. Da haben wir schon genug gesprochen, Werner, und ich schlage vor, dass wir mit der ersten Musik beginnen.
Die erste Musik, das ist ein, wir müssen mal was zur Musik sagen. Wir sind natürlich in einem gesetzten Alter, nicht mehr in der unbedingten Jugendzeit. Aber wir denken andererseits auch, dass Musik nicht veraltet. Es gibt Modeerscheinungen, die kommen und gehen, aber die Musik, die wir spielen, die ist ein bisschen gesetzter schon, so wie wir. Und da ist zum Beispiel die Tritsch-Tratsch-Polka, die wir jetzt hören. Wieder zu Ende.
Ja.
So schnell geht das.
Und ich komme jetzt zum eigentlichen Thema von heute, nämlich die Esperanto-Bewegung in Mecklenburg-Vorpommern ab 1990. Dann hat er ja kurz, und wir hatten darauf kurz hingewiesen, wie sich das bisher in Neubrandenburg entwickelt hatte und im vergangenen Mal darüber erzählt. Und in der DDR hat sich dann in den Jahren nach 1965 die Esperanto-Bewegung sehr stark entwickelt und stabilisiert, und Ende der 80er Jahre hatte diese Esperanto-Bewegung in der DDR eine Stabilität erreicht, die durch traditionelle Veranstaltungen, regelmäßige Mitteilungen und Mitteilungsblätter und ein gutes Organisationsgefüge im Kulturbund überhaupt in der Lage war, die folgenden drastischen Einschnitte in allen Sphären des gesellschaftlichen Lebens zu überstehen, die dann über uns hereinbrachen. Ja. Seit Honeckers Sturz und der Grenzöffnung wurden alle neuen demokratischen Möglichkeiten im Kulturbund und auch im Esperanto-Verband genutzt, richtig offensiv frühlingshaft genutzt, sagt hier der Autor in einem Buch, das hier die Esperanto-Geschichte von Mecklenburg-Vorpommern zusammengefasst hat. Davon zeugen besonders die Informationsblätter der Jahre 1990, sowie das Aura, Redanto, das Panoramo, das Strahlsunderblatt, Frequenzheu und Baltamara Informilo, das waren die Blätter, die damals gleich nach der Wende hauptsächlich weiter über Esperanto informiert haben, denn wir hatten vorher eine sehr begrenzte Informationsmöglichkeit. Jetzt nach der Wende stand das alles offen. Wir konnten drucken, was wir wollten, ohne Lizenzen. Nicht anders, aber für DDR-Zeit hatten wir eine Lizenz vom Rat des Bezirkes.
Wir hatten eine richtige Lizenz, auf der sind wir heute noch stolz.
Ja, beweg doch mal bitte die Maus und sehen wir das Bild hier.
Wir können ja gar nicht sehen, was hier los ist, liebe Hörer und Hörer auf unserem Rechner. Und ich sehe auch, dass ich sehr leise spreche.
Ja, wenn wir über Kulturbund Esperanto DDR sprechen, dann müssen wir, und das können wir heute ganz ehrlich sagen, den Kulturbund wirklich in seiner Gänze hervorheben. Das war also ein Netz von Kulturhäusern, in denen alle Hobbyisten der DDR, egal ob sie Amateurfunker waren oder, ne, die waren wohl mehr in der GSD, ne?
Ja.
Also die Theaterleute und die Fisch,
alle Sammler, ja.
Die Briefmarken, die Münzsammler und die Geschichtsleute und die Grünen, die
Umweltfreunde und sonst
und die Archäologen. Und darunter waren eben auch wir Esperanto-Freunde. Warum erhebe ich das so hervor? Wir fanden das damals schon und heute erst recht als eine ganz geniale Lösung, dass wir in einem geschützten Raum wirken konnten. Wir hatten Räumlichkeiten, wir hatten Finanzierung, wir brauchten nur unsere Veranstaltungen anmelden, damit wir dann die jeweiligen Räume nach der Größe bereitgestellt bekamen. Also es war wirklich eine für uns ganz hervorragende Situation, die es in Deutschland bis dahin für Esperanto noch nicht und noch nie gegeben hatte. Faktisch haben auch Büros für uns hier gearbeitet, das im Kreiskulturbund und der Bezirkskulturbund und natürlich auch das Zentralbüro in Berlin mit etwa 5 hauptamtlichen Angestellten, die dort die gesamte Zentrale, das war unsere Zentrale der DDR. So, Werner sprach von Strukturen, das ist natürlich ganz wichtig. Man kann keine Esperanto-Bewegung und keine andere Bewegung aufbauen, wenn es nicht Strukturen gibt. Also Statuten, nach denen Vorstände gewählt werden und alle die Dinge, die heute auch noch so sind und die auch manchmal ein bisschen lästig sind, aber die einfach sein müssen, damit das Leben organisiert werden kann, was wir wollten. Und was wollten wir seit 1971? Wir wollten ein Informationsblatt haben, wir wollten einen Vorstand haben, einen gewählten Vorstand, wir wollten regelmäßige Treffen haben, wir nannten das damals Bezirkstreffen, wir wollten auch längere Veranstaltungen haben. Da schälte sich dann heraus das Wochenendseminar, Freitag, sondern am Sonntag. Wir haben ein Zeltlager dann in den 70er Jahren gegründet, das wir regelmäßig für 9 Tage organisiert haben, im Sommer, im August. 9 Tage, das sind 2 Wochenenden und die Tage in der Woche dazwischen. Und ja, nebenbei lief dann auch eine Jugendbewegung und alle diese Dinge, die wir so uns gewünscht haben, haben wir auch durchgesetzt, muss ich sagen. Ja, eine Sache passierte dann gleich nach der Wende, nämlich in Neubrandenburg, das war ja nicht so selbstverständlich, so der kleine abgelegene Ort im Norden der ehemaligen DDR, in Neubrandenburg fand sogar im Januar 1990 eine Zentralvorstandstagung des Esperantos der DDR noch statt.
Ja, das war eigentlich die Mitgliedervollversammlung.
Ja.
Da wurde 1990 im Januar, ein bisschen sind wir stolz und gleichzeitig traurig, das war die letzte Zusammenkunft der organisierten DDR-Bewegung im Januar 1990. Und da haben wir einen neuen Vorstand gewählt und auch wieder geheim und auch wieder mit Stimmenmehrheit und so weiter, wie wir das gewöhnt waren. Weil man immer sagt, ihr musstet doch und solltet doch und so weiter. Also dann ist Professor Lötsch wurde dann der Vorsitzende, ein Slavist, der auch unter anderem die baltischen Sprachen kannte, der die jiddische Sprache beherrschte oder die verschiedenen Dialekte und auch die Kaukasussprachen, das ist auch ein Zentrum verschiedener Kulturen. So, dieser Professor Lötsch ist heute noch da, übrigens seine Frau ist die Vorsitzende der Linken. Aber das mal so nur in Klammern.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war aber auch eine Zeit, die an anderer Stelle den Esperanto-Freunden doch ganz schöne Sorgen machte. Denn ich will es mal am Beispiel von Stralsund hier darstellen. Das Haus der Pioniere in Stralsund warb auch noch im Januar 1990 fleißig für Esperanto. Doch reduzierte sich die Schülergruppe sehr, sehr schnell bis zur Auflösung. Auch zum Clubabend am 24. Januar 1990 kamen nur noch 6 Personen. Das war sehr ungewöhnlich. Immerhin zum Dia-Vortrag über die letzte Poprad-Reise erschienen dann am 29. Januar wieder 23 Personen. Und zum Bezirkstreffen Rostock in Stralsund fanden sich dann immerhin auch noch 21 ein. Der Esperanto-Freund Borgwardt setzte sich für die Erneuerung des Kulturbundes und den Erhalt des Schelehauses ein, in dem sie sich immer treffen konnten. Er wurde von der Delegiertenkonferenz in die Kommission Rettet das Schelehaus gewählt, damals. Am Demokratisierungsprozess nahmen auch die Esperanto-Freunde aus Schwerin aktiv teil, mit ihrem Angebot an die Kultur- und Fachgruppen, die guten Beziehungen zu den Partnerstädten auch den anderen Fachgruppen nutzbar zu machen, überzeugte Franz Peter Kurz und Eva-Marie Schönfeld auf einer Kreisdelegiertenkonferenz im Februar 1990. Beide wurden dann mehrheitlich in den Kreisvorstand gewählt. Zur Auffrischung aller Kontakte unternahmen dann 34 Stralsunder im März einen Ausflug nach Trelleborg. Gunter Ebert konnte am 12.03. noch einmal eine 8-köpfige Schülergruppe an seiner Schule ins Leben rufen. Aber das hat sich dann in der folgenden Zeit sehr stark verändert. Wie schon gesagt, die Schülergruppe, für die fanden sich keine Interessenten mehr. Und viele von den Erwachsenen oder einige von den Erwachsenen hatten auch nach der Wende viele andere Einflüsse und Aufgaben und Probleme, sodass die Gruppen längst nicht mehr so stark waren wie vor 1990. Das mal aus meiner Sicht zu diesem Punkt, und wir können inzwischen mal wieder die nächste Musik machen.
Ja, wir können die Musik machen, wir können auch noch beifügen, ja, die Jahre 89, 90, 91 und eventuell noch ein paar Jahre später war ja auch die Zeit, die uns persönlich in Aufregung versetzte, weil auf einmal galten keine Gesetze mehr, auf einmal verloren wir fast alle die Arbeit. Und das war schon ein innerliches, seelisches Durcheinander. Und das hat natürlich unmittelbar auf Esperanto auch sich ausgewirkt. Das können wir ruhig so sagen. Aber man sieht auch trotzdem bei uns Kontinuität. Aber erstmal hören wir Musik. Wir hören jetzt Auf der Jagd eine Polka, die wir uns jetzt mal zu Gemüte führen. Das war die Musik, eine Polka, die wir ein bisschen zur Aufmunterung haben. Wir erzählen ja über die Geschichte, insbesondere des Esperanto-Vereins nach Brandenburg und auch über, weil wir verwoben sind miteinander, mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben erzählt, wie es uns nach der Wende erging wie wir uns orientieren mussten, beruflich orientieren mussten, familiär und neu orientieren mussten. Denn einige Ehepartner gingen ja dann weg von Neubrandenburg und haben dort ihre Arbeit suchen müssen. Andere haben Neubrandenburg total verlassen. Ein Jugendlicher hat gerade zu Ende studiert gehabt und sagt, das ist nicht mehr mein Deutschland. Ausgewandert nach Dänemark, hat sich nie wieder sehen lassen und lebt dort auf einer ganz kleinen Insel im Nordmeer. Ja, 1990, 91, das waren sehr, sehr schwierige Jahre. Aber wenn wir jetzt unser Geschichtsbuch, wir haben ja ein Literaturbuch hier, das über unsere Tätigkeiten berichtet. Das ist ganz toll, denn wenn man nicht schreibt, wer nicht schreibt, der bleibt auch nicht.
Ja.
Werner, wir werden auch von Hörern immer wieder mal angefragt, ihr erzählt über Esperanto so viel, was ist denn das eigentlich, wieso gibt es euch? Jetzt sprechen wir doch alle Russisch, Englisch, und Englisch ist doch die Weltsprache. Was hat eigentlich Esperanto damit zu tun? Erste Frage. Zweitens, ist denn diese Sprache überhaupt sprechbar? Gibt es Lehrbücher, Wörterbücher? Gibt es auch Esperanto im Internet? Werner, was machst du dazu, zu diesen Fragen?
Ja, mal ganz kurz mal zur Entstehung, nur zwei, drei Sätze. Es war ungefähr Mitte oder so um 1860 bis 65, da hat, oder so 1865 bis 1870, da hat in Polen in einer Stadt Białystok ein Schüler sich Gedanken gemacht über die Situation in seiner Heimatstadt, in der viele Volksgruppen lebten. Und damals gehörte dieser Teil Polens zu Russland. Und es gab dort Streitigkeiten bis zu Pogromen von der Seite der Besatzung aus. Und er dachte, die Leute verstehen sich alle nicht, sie sprechen verschiedene Sprachen, vielleicht ist es darin. Wer wäre es, wenn wir eine Sprache hätten, die alle auf einen gemeinsamen Weg führt, damit man sich besser verständigt. Aus dieser Idee hat er über viele, viele Jahre, bis er so ungefähr 20, 22 war, eine Sprache in sich geformt und sie mit seinen Mitschülern immer ausprobiert. Die hatte verschiedene Stufen und er hat sie von Jahr zu Jahr immerhin verbessert, weil er nämlich ein sehr guter Schüler war, sehr viel Sprachen lernte, er hat wohl bis zu 11 Sprachen gekonnt, ne?
Ja,
es ist daraus etwas entstanden, was er im Jahr 1887 veröffentlicht hat. Herr Sabenhoff war aber sehr religiös idealistisch geprägt und das hat er auch, damit hat er die Sprache verbunden. Das haben ihm später die französischen Esperanto-Freunde aber ausgeredet, sodass es im Jahr 1905 von ihm zu einer öffentlichen Erklärung kam, dass diese Sprache als Bindeglied, als neutrale Brückensprache vorgeschlagen wird und dass sie alle Menschen, die es wollen, nutzen dürfen, diese Sprache. Und diese Sprache basiert im Wesentlichen auf europäische Sprachwurzeln, auf das europäische Sprachgefühl. Und es gab natürlich vorher schon andere Versuche, aber Herr Sabenhoff hat mit seiner Intelligenz und seinem Verständnis das so hingekriegt, dass die Sprache sofort Anklang fand. Er hat nämlich 4 Bücher in die Welt geschickt, allen, wo er das Grundprinzip der Sprache erklärt hat. Und das hat so gefruchtet, dass Gruppen, die sich mit anderen Sprachen schon vorher befasst haben, als Beispiel, eine Nürnberger Gruppe ist sofort im einen Jahr später, nach der Erscheinung des Heftes, zum Esperanto übergetreten. Und er kam auch die ersten Besuche und die ersten Antworten schon zu seinen Heften und auch die erste Zeitschrift erschien schon, glaube ich, in Nürnberg im Jahr 1888. Ne?
Ja, dazu muss man Folgendes sagen. Beim Esperanto, das er ganz anders nannte, er nannte das nämlich Lingvo Internacia und hat mit Dr. Esperanto unterschrieben, aber was hat er gemacht? Zuerst hatte er Regeln aufgestellt, 15 präzise, einfach gehaltene Regeln, die da zum Beispiel lauten, es gibt keine Dehnungsbuchstaben, es gibt nur ein Alphabet mit einem Laut und einem Zeichen, jeder Buchstabe wird nur in einer Art und Weise ausgesprochen, egal ob am Anfang, in der Mitte oder am Ende eines Wortes. Alle Substantive enden zum Beispiel auf O, auf O. Alle Verben enden auf S und so weiter. Er hat also ein starkes Regelwerk geschaffen, das in seiner Struktur sozusagen seit Jahrhunderten schon vorgeschlagen war durch Linguisten und Sprachwissenschaftler. Aber er war der erste und einzige, der das wirklich so weit gebracht hat, dass es eine Sprache wurde. Das war also der Sabenhoff. Im Kaiserreich Russland war das ja so, dass dort die russische Sprache überall herrschte, auch in den Gebieten, die eigentlich nicht urrussisch waren. Also auf Bialystok, urpolnisches Gebiet, die mussten alle Russisch können. Und das war also sehr kompliziert und deswegen sprach Werner auch von diesen Pogromen. Meistens haben immer die Juden an allem Schuld gehabt.
Ja, das stimmt. Herr Samow hat auch gesagt, seine Heimatsprache oder seine Muttersprache oder seine Sprache in der Schule war vor allem Russisch. Und das hat er aber auch offen bekannt. Aber wir können nun wieder die nächste Musik bringen, Werner.
Die nächste Musik, das ist die Annenpolka,
ja,
die uns jetzt zelebriert wird.
Die ist etwas langsamer als die vorher.
Ein bisschen langsamer, es soll ja auch Abwechslung sein. Es geht los.
Es geht weiter, liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Sendung Esperanto-Welle auf NB Radio Treff 88,0. Wir sind die Redaktionsgruppe vom Esperanto-Verein Neubrandenburg und wir berichten heute wieder Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern ab 1990.
Ja, und zu sehen und anzuschauen und zu hören sind wir unter www.esperanto-nb.de. Ansonsten auch über das Telefonbuch, wenn man suchen möchte, Esperanto Nordanburg, dann erscheinen auch unsere Telefonnummern. So, Thema ist Gründung des Esperanto-Vereins Nordanburg vor 40 Jahren, aber auch gleichzeitig Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern. Die Esperanto-Bewegungen, die beiden Esperanto-Verbände aus der DDR und aus der damaligen Bundesrepublik, die haben sich erst 1991 vereinigt. Wir brauchten also eine ganze Zeit, um uns alle zu einigen. Wir hatten ja noch damals den Kulturbund und wir waren noch recht stark. Aber das sollte sich dann ganz schnell ändern. In München
Ja, fangt an. Ich kann mal einen Absatz hier vorlesen.
Ja, lies mal vor.
Es steht in unserer selbst verfassten Chronik hier in Mecklenburg-Vorpommern, vom 17. bis 20. Mai 1991 fand der 69. Deutsche Esperanto-Kongress in München statt. Hier erfolgte die Vereinigung der beiden deutschen Esperanto-Verbände. Daran nahmen aus Neubrandenburg Werner Pfennig, aus Schwerin das Ehepaar Kurz, aus Rostock Werner Plate, Margit Schattenberg und Hilde Sindelar, aus Stralsund Hans-Joachim Borgwardt, Gunter Ebert, das Ehepaar Jensen und Jahn, M. Jahn, sowie von der Insel Rügen Herr Vogler teil, oder der Esperanto-Freund Vogler. Im UEA-Jahrbuch, das ist der Esperanto-Weltbund, 1991 erschien erstmals wieder Stralsund mit Hans-Joachim Borgwardt als Delegierten. Vom Deutschen Esperanto-Bund wurden die Stralsunder Gruppe mit 7 ordentlichen und 7 kooperativen Mitgliedern im Kulturbund als Ortsgruppe anerkannt. Aber Werner, du weißt sicher noch was über die Vereinigungs-, über den Kongress, vielleicht noch etwas mehr über die Vereinigung. Wie ist das so abgelaufen?
Der Kongress verlief eigentlich recht harmonisch. Er war sehr korrekt vorbereitet durch unsere damaligen westdeutschen Esperanto-Freunde. Dennoch waren wir ja geteilt. Es bestand auf beiden Seiten der ehrliche Wille einer Vereinigung. Und wir wollten, und das ist gar nicht so selbstverständlich, die DDR wollte, oder die Esperanto-Freunde des DDR-Verbandes, wollten als Gesamtheit sich vereinigen mit dem Deutschen Esperanto-Bund unter dem Namen, das war ja eine Tradition seit über 100 Jahren in Deutschland, wir wollten also keinen neuen Namen und nichts, sondern wir wollten aber eine Vereinigung auf gleicher Augenhöhe. Und wir waren sprachlich nicht schlecht und wir waren überhaupt in der Bewegung nicht schlecht. Also wir hatten keinen Grund beizutreten, sondern wir wollten uns echt vereinigen. Das ist auch passiert. Aber es gab zum Beispiel eine kleine Störung, die man aber recht gut aus dem Weg geräumt hat. Die Sachsen-Anhalter wollten unbedingt extra aufgenommen werden. Im Deutschen Esperanto-Bund. Nun stelle man sich vor, der Helmut Kohl und die DDR, der Lothar de Maizière, die hätten sich so geeinigt, dass jedes Bundesland extra beitritt der Bundesrepublik. Das ist ja absurd.
Ja.
Und so wollten wir auch als gesamter Verband, und das ist auch dann passiert, die Freunde aus Sachsen-Anhalt, die haben dann auch schnell gemerkt, die wurden dann auch mit aufgenommen, damit dann Ruhe ist. Aber sie haben, das war ihr einziges Auftreten, später dann wurden sie ganz still.
Ja.
Aber sie brauchten nur diesen inneren Vorbeimarsch. Nein, die Landesverbände haben ja das vorbereitet, immer wenn ein Kongress ist, das waren die Bayern. Und es war also ganz toll, was man dort auf die Beine gestellt hat. Es hat uns sehr gefallen, es war auch anstrengend. Jedenfalls waren wir dann heil und froh, dass wir uns so schön vereinigt haben, in einer Art und Weise, wie wir das nicht erwartet hatten. Im Übrigen waren wir alle fast zum ersten Mal in der alten Bundesrepublik, denn die Einheit Deutschlands wurde ja schon im Oktober 1990 vollzogen. Naja, dann ging das also recht gut vorwärts. Bedauerlicherweise müssen wir sagen, dass durch die Fliehkräfte der Wende, das war ja eine Art Revolution, sind uns auch viele Freunde abhandengekommen. Ich hatte das schon mal angedeutet. Das finden wir sehr, sehr schade. Aber man kann da nichts machen. Das war also das berühmte Jahr 1991. Und seit dieser Zeit, und wie viele Jahre sind das schon wieder her? Ja, 20 Jahre.
Ja, gut.
Vereinigung der beiden deutschen Esperanto-Verbände. Mhm. Ja, denn es war ja auch so, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern, in Nordbrandenburg, so gut wie es ging eben, das versucht haben zu glätten, diese Wogen. Es gab ja hier auch Diskussionen. Barth zum Beispiel, einer, der vorher Funktionär war im Kulturbund, Ehrenamtlicher, wie zum Beispiel Werner Pfennig, darf der in der neuen Esperanto-Bewegung des Deutschen Esperanto-Bundes auch wieder eine Funktion bekleiden. Das war also gar nicht so selbstverständlich, aber durch geheime Wahlen und alle möglichen Dinge lässt sich das auch aus dem das Problem lösen. Das ist dann auch gelöst worden und seit dieser Zeit funktioniert das. Was nicht funktioniert hat, wir wollten eine gemeinschaftliche Zeitung herausgeben oder ein Informationsblättchen. Bovo Kai Grifo für Mecklenburg-Vorpommern, Bovo der Stier für Mecklenburg und Grifo der Greif für Pommern. Das hat nicht geklappt, weil wir ja alle unsere Vereinsinformationsblättchen schon hatten. Die bestanden ja schon über Jahrzehnte. Aber das war nur ein Versuch, das war nicht so einfach. Es war gut, dass wir es versucht haben. So. Inzwischen haben wir ja nur noch zwei Zentren, Schwerin und Neubrandenburg. Die anderen haben also sehr große Schwierigkeiten, haben keine eigenen Blätter mehr. So, aber wir sind ja beim Jahr 1991 und später. Eigentlich ging denn das Leben, wie soll man sagen, der graue Alltag wieder weiter, Werner. Ja. Wir haben in Neubrandenburg und in Schwerin und in Rostock und Stralsund, da wo unsere Esperanto Freunde aktiv sind, haben wir weiterhin unsere Veranstaltungen durchgeführt. Inzwischen hat sich Güstrow als zentral gelegener Ort in Mecklenburg und Vorpommern sozusagen als unser Treffpunkt für das Land Mecklenburg-Vorpommern herausgeschält. Einmal im Jahr kommen wir da zusammen.
Ja, und eins der wichtigsten Treffen war damals das 14. Treffen der drei Nordbezirke. Das ist gleichzeitig dann das erste Landestreffen in Mecklenburg-Vorpommern gewesen dann. Ja, in dem neuen Land Mecklenburg-Vorpommern ist es dann das erste Landestreffen geworden.
Ja, ich kann also sagen, wir waren also der Zeitrechnung schon 14 oder 15 Jahre voraus, weil wir, das sagte ich schon,
das war in Neubrandenburg, dass
wir und immer schon als Mecklenburger.
Das war schon im Jahr 1990, ja.
Das war schon 1990, also noch zu der Zeit sogar. Ist auch egal. Wir sind Esperanto-Freunde in erster Linie und natürlich auch treue Staatsbürger. Wir waren der DDR treu ergeben im Sinne, dass wir keine Widerstandskämpfer waren oder nur wenige von uns. Und wir sind auch jetzt unserem Staat treu ergeben. Was meine ich damit? Wir wollen ja nicht subversiv in irgendeiner Weise sein, auch wenn man uns das mitunter unterstellt. Ich wollte noch mal sagen, vor 125 Jahren Esperanto. Die Hauptlosung war von Anfang an, sprich drei Sprachen, hat Ramhof gesagt. Sprich die Sprache deines Volkes, jetzt auf Deutschland, auf das heutige Böhmens, sprich Sorbisch, mach alles in Sorbisch, wenn du Sorbe bist, oder wenn du Friese bist, oder Plattdütscher, oder sonst was bist. Sprich zweitens die Sprache deines Staates, zurzeit ist es ja noch Hochdeutsch in Deutschland. Und drittens, im internationalen Verkehr, sprich eine neutrale internationale Plansprache, denn jeder, der seine Nationalsprache als internationale Sprache etabliert hat oder etablieren will, will auch gleichzeitig die anderen Sprachen verdrängen. Das geht sehr, sehr leicht und einfach und problemlos, aber ist eine sehr große Gefahr für die Nationen. So, und Esperanto wollte von Anfang an, dass wir nichts verdrängen, dass wir nicht irgendwie eine Sprache ersetzen wollen, von den kleinen oder größeren Sprachen, sondern nur als eine Brückensprache, wie Werner sagt, es gibt auch andere Worte dafür, dass Esperanto also so funktioniert, wie das Latein im Mittelalter, im frühen Mittelalter, nachdem das Römische Reich zusammenbrach, sprachen auch alle Völker ihre eigenen Sprachen, aber das Latein war über viele Jahrhunderte, ja eigentlich fast 2000 Jahre, die dominierende internationale Sprache im europäischen Raum.
Ja, du hast ja gesagt von Anfang an und der eigentliche internationale Anfang war dann wirklich 1909. Da hatte man sich das erste Mal international getroffen und dieses Treffen war dann auch gleichzeitig sozusagen der erste Esperanto-Weltkongress. Und auf diesem ersten Esperanto-Weltkongress ist das, was du gerade gesagt hast, nochmal ganz deutlich hervorgehoben worden, gleich zu Anfang, dass Esperanto keine andere Sprache beeinflussen oder unterdrücken will. Nicht? Das hat man damals ganz deutlich formuliert.
1905, muss ich überlegen. 1905 war ja etliche Jahre nach der Gründung sozusagen der Sprache.
Damals hat man das öffentlich erklärt.
Ja, man hat also
gleichzeitig die Sache mit der Entflechtung von dieser mystisch-religiösen Seite, die der Herr Samenhof hatte, wie ich schon sagte.
Ja, es gab eine Idee, Sprache für alle und eine Religion für alle. Das war eine Idee, die war im Privat.
Und da hat man ihm klar gemacht, wenn das eine internationale Sprache werden soll, dann muss man auf solche Sachen verzichten und neutral sein.
Ja. Esperanto muss politisch neutral sein, außersprachpolitisch. Es muss religiös neutral sein, unfrei von Rassismus und Überheblichkeit und sonst was. Deswegen sind wir auch ein Dorn im Auge gewesen, der Nazis, der Stalinisten und auch heute einiger kräftiger Nationen, die der Meinung sind, dass ihre Nationalsprache für alle die gültige sein möge.
Ja, möge vielleicht wieder Platz sein für die nächste Musik.
Die nächste Musik ist der Banditengalopp. Na, dann lass uns mal überraschen, was das wohl ist. Thank you.
Ja, liebe Hörer und Hörer, die neuen Möglichkeiten des Esperanto wurden dann nach 1990 sehr offensiv und agil und sehr freudig ausgenutzt. Man hat dort sich mit den Nachbarn getroffen in alle möglichen Richtungen. Man ist mal nach Dänemark gefahren oder nach Bremen oder nach Hamburg. Wir sind dann öfter nach Polen gefahren, es gab ja keine Probleme mehr. Und wir haben natürlich unsere Freunde auch eingeladen. Und auch die internationalen Beziehungen, die es schon immer gab, die wir aber aus der Sicht der Möglichkeiten der DDR nicht alle nutzen konnten. Bei uns hieß es ja immer, in das sozialistische Lager ging es vielleicht noch einfach. Nach Tschechien, Ungarn oder nach Bulgarien konnte man schon ziemlich leicht fahren. Nach Polen oder nach Russland war es schon viel schwerer, ne? Aber das hat ja mit einem Schlag sich alles geändert.
Ja, und diese, wenn wir prahlen dürfen, unsere Esperanto-Freunde aus unserem winzigen Neubrandenburg, das gar kein Mensch kennt in der Welt, die sind dann wirklich gewesen in Rom, in Paris, in Jerusalem, in Australien, ja, in Südafrika, in Ägypten, in Nord- und Südamerika, zur Esperanto-Veranstaltung.
Ja, Detlef Blanke ist auch noch als Chef sogar noch kurz noch vor der Wende in Japan gewesen.
Ja,
und in Korea.
Er ist ja ein international anerkannter Wissenschaftler, Sprachwissenschaftler, und hat eben dort und er war auch gleichzeitig der DDR-Chef des Esperanto.
Ja, mir fällt dann noch eine Sache ein, als die Detlef Blanke dann erzählt hat, und er hat uns auch später ausgedruckt oder kopiert. Als er nach Japan kam, da wollten die japanischen Freunde von ihm nicht, wir wollten nichts über Esperanto wissen. Sie wollten wissen, was ist denn bei euch in Deutschland jetzt passiert? Und da hat er wohl über 2 Stunden darüber geredet, wie diese Vereinigung der beiden deutschen Sparten abgelaufen ist. Und auch unsere Esperanto-Vereinigung. Ne?
Ja, und das ist ja, das merken ja auch unsere Hörerinnen und Hörer hier, dass wir immer noch mit glühenden Augen über unsere Sachen erzählen und gar nicht davon wegkommen. Ich selber habe ja, ob ich nun mal in Kuba war oder im sozialistischen, nicht sozialistischen Ausland, kommen immer diese Fragen.
Mhm.
Und da habe ich beispielsweise auch mit einem Belgier oder mit Belgiern oder mit anderen darüber gesprochen, ja, was war dann bei euch eigentlich los? Und wieso ist das so unblutig gegangen? Nun sind wir familiär auch mit Korea verbunden.
Mhm.
Die Koreaner fragen, na, wie habt ihr das so wunderbar hinbekommen? Denn sie haben ja auch, sind ja auch ein geteiltes Land, eine geteilte Nation mit politischen Gegensätzen, wie sie schlimmer nicht sein können. Ja, sag ich, weiß das nicht, ich war im Garten, als dann die Revolution war. Wir haben zwar Demos gemacht in Neubrandenburg mit Kerzen und Kindern. Wir haben die Kinder mitgenommen, um der Polizei zu zeigen, wir sind friedlich. Und ich habe mir auch die Kehle aus dem Hals gepfiffen, als der Redner der Partei ans Mikrofon ging, 40.000 Neubrandenburger, und er sagte dann, liebe Genossen, und dann fing das Pfeifkonzert los, er kam nicht mehr zu Wort. Das hat er falsch gemacht. Na gut, ja, schade, wir waren aber trotzdem. Wir wollten eigentlich eine bessere DDR und darin auch eben eingebettet Esperanto.
Ja.
Das ist uns ja nicht.
Ja, weißt du, bei der Gelegenheit, es passt gar nicht hierher, aber fällt mir Martin Luther ein. Der wollte eigentlich auch nur ein guter Katholik sein und nach der Schrift leben.
Ja, er wollte nichts weiter als,
hat
er auch dann in Worms gesagt, beweist mir, dass ich Fehler gemacht habe und dann werde ich mich revidieren. Aber aus den Schriften, na gut.
Ja.
Also das waren unsere Illusionen. Nach 20 Jahren dürfen wir darüber offen sprechen. Wir wollten eine bessere DDR mit gewählten Vertretern, nicht mit solchen, die man immer von oben eingesetzt hat, zum Teil zumindest. So, wieder zurück zum Esperanto. Diese ganzen Jahre, die 90er Jahre waren, wie gesagt, die Zeit des Umbruches. Wir haben aber alle Traditionen, die wir zur DDR-Zeit entwickelt haben in Neubrandenburg, monatliche Vereinstreffen, unser Esperanto-Zeltlager, das war dann 1990, 91 nur noch 20 Teilnehmer, und auf einmal ging es wieder vorwärts, jetzt sind wir so bei 70 bis 100 Teilnehmern. Über das Esperanto-Zeltlager werden wir mal ausführlicher sprechen, es hat eine besondere Philosophie. Wir haben einmal im Jahr unser sogenanntes Wochenendseminar, also einen Intensivkurs. Wir haben einmal im Jahr unser Esperanto-Treffen in Güstrow. Wir haben einmal im Jahr einen etwas größeren Samhofabend, damit wir unter ein paar mehr Leuten sind. Teilen wir uns, ein Teil geht nach Hamburg, die im westlichen Teil, Schweriner Umgebung, und wir hier aus Mecklenburg-Preußen, wir fahren dann nach Berlin und feiern dort mit den Esperanto-Freunden verorten auf den Rahmenhoftag. Was ist der Rahmenhoftag? Der wird seit Menschengedenken der Esperanto-Bewegung immer Mitte Dezember gefeiert. Das ist sozusagen die Geburtsstunde des Esperanto. Und da wird nachgedacht, warum existieren wir immer noch und warum ist dies und das. Und das ist aber eine sehr familiäre Angelegenheit.
Ja, und wir machten dann auch unsere Erfahrungen mit den gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland. So kam es dann meinetwegen dazu, dass wir in Neu-Brandenburg am 28.05.91 aus der Kulturbundorganisation der Club an der Linde e.V. wurde. Die DDR hatte ja mit Vereinen in dem Sinne von der rechtlichen Seite her überhaupt nichts. Aber gut, wir haben zwar Sportvereine und sonstiges gehabt, aber eingetragene Vereine, so wie e.V., sowas gab es zur DDR-Zeit nicht. Das war jetzt alles wieder möglich und damit hatten wir dann auch einen offiziellen Status in der Bundesrepublik als Verein. Ne?
Ja, das war ganz wichtig. Aber Verein ist das eine und Freiheit ist das andere.
Ja.
Da haben wir gespürt, dass man auf einmal ganz alleine ist. Wir haben gesagt, oh, wir wollen was organisieren, hin, Kulturbund, da gab es Berater, da gab es Hauptamtliche, macht mal was draus aus unserer Idee. Aber heute müssen wir es alleine machen. Und dann müssen wir zum Notar und dann müssen wir zum Gericht und dann fehlt noch was und dann muss auch was weggestrichen werden. Es ist manchmal unser Finanzamt, nicht? Wir müssen ja regelmäßig unsere Finanzen offenlegen für das Finanzamt, denn unser Finanzminister erst in Bonn und nur in West- und Ost-Berlin, die wollen ja Geld sehen und von uns sind wir ja so arm. Der erste Verein, den es überhaupt sich denken lässt, ist unser Esperanto-Verein weit und breit. So, aber nicht rumjammern, wir haben alles durch. Wir haben einen Landesverband, wir haben einen Esperanto-Verein da dran durch. Der wurde allerdings nochmal neu gegründet, 2000 oder 2001. Und das hat sich aus technischen Gründen nochmal notwendig gemacht, denn wir brauchten einen richtigen, handfesten Namen. Und damit das nicht so kompliziert ist, umfasst unser Verein den alten Bezirk Neubrandenburg. Und wir haben eben den Namen Esperanto-Verein Neubrandenburg gegründet 1971 e.V. Aber wir nennen uns nur immer Esperanto-Verein Neubrandenburg.
Mhm.
Ja, wir haben eine tolle Zusammenarbeit auch mit unseren ausländischen Freunden in Polen. Vor einer Woche waren wir in Stettin. Die Stettiner haben 55 Jahre Esperanto gefeiert als Neugründung nach dem Kriege und sie wussten und wissen auch, dass sie 100 Jahre eigentlich schon Esperanto in ihrer Stadt haben, aber sie haben ja noch immer so Probleme mit dem mit der deutschen Zeit und so weiter, das ist für sie sehr unangenehm, aber sie hatten in diesem Jahre den Mut zu sprechen über Flucht und Vertreibung im 20. Jahrhundert.
Mhm.
Das ist für Polen, also für die polnischen Menschen, ungeheuer mutig, denn nach ihrer bisherigen Theorie und heutigen Theorie war das ja nur während des Zweiten Weltkrieges besetzt und durch Deutsche. Und die Deutschen sind dann wieder zurückgewandert, weil sie merkten, dass sie nicht hingehören.
Ja,
man möchte nicht, dass das 700, 800 Jahre deutsches Gebiet war, deutschsprachig.
Ja. Diese wechselvolle Geschichte, die haben sie zu Anfang nicht anerkannt.
Das ist ganz schlimm. Ja,
da kommen sie langsam erst dazu.
Ja.
Nicht? Dann, ich habe ja auch nochmal nachgelesen. Irgendwann war das dann polnisch. Dann kam Kongress Polen, dann kam was zu Russland. Dann kriegte nach dem großen Krieg Preußen wieder was davon ab. Und dann wurde die Freistadt Danzig also, nachher.
Also wer sich mit der polnischen Geschichte beschäftigt, der weiß, dass die Polen eigentlich gar kein richtiges Stammland haben. Das ist so zerfledert und so kompliziert und so
oft zerteilt worden.
Verteilt und hin und her die Grenzen, das ist ja gar nicht zu sagen. So friedlich und ruhig wie seit 1945 haben die Polen noch nie in ihren jetzigen Grenzen gelebt.
Ja.
Da wollen wir auch, dass das so bleibt. Wir wollen mit ihnen zusammen sein. Wir wollen, dass sie unsere echten Nachbarn sind.
Mhm.
Wir wollen, dass wir friedlich miteinander umgehen. Und das ist den Esperanto-Freunden in ihrem kleinen Spektrum wunderbar gelungen. So, wir sind bei Esperanto in Neubrandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern und wir sind untrennbar verbunden mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern, mit dem, der Bundesrepublik jetzt im Großen nach der Wiedervereinigung. Wir sind verbunden mit unseren Nachbarn, ob das Dänemark, Schweden ist, ob das Österreich, Italien ist, die Tschechen, die Slowaken, die Ungarn, die Polen, weil sie eben so dicht auf der Tür haben.
Ja, da fällt mir gerade noch ein, weil du von Polen sprichst. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte damals ein gebrauchtes Auto gekauft, nach dem alten Trabant, der schon klapprig über 100.000 Kilometer war, und einen gebrauchten Lada gekauft, einen weißen Lada. Und eine der ersten großen Fahrten war dann, dass wir gemeinsam nach Koschalin gefahren sind. Ne?
Ja. Kannst du dich erinnern?
Ja, Koschalin, ja, unsere Partnerbezirk oder Partnerstadt,
ja.
Die haben ja entweder immer uns zum Samenhofabend eingeladen, zum Samenhoftag. Die haben ein Riesendenkmal, nicht nur ein, aber mehrere Esperanto-Denkmale in der Stadt. Sie haben in Großmölln, Mielno heißt das heute, da gibt es Esperanto-Straße und ich weiß nicht was alles. Der Bürgermeister kann auch ein paar Sätze Esperanto sprechen oder der damalige. Also mit einem weißen Lader sind wir übrigens auch nach Rostock gefahren.
Ja.
So, jetzt haben wir wieder Musik. Wir haben Nummer 10 aufgelaut, Donner und Blitz. Das passt ganz gut. In Neubrandenburg gab es mal irgendwann Donner und Blitz. Also auf nach Donner und Blitz. Auf NB Radio Treff 88,0 hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperanto. Der Esperanto-Verein Neubrandenburg sendet zweimal im Monat auf dieser Frequenz Informationen über Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern und der ganzen Welt. Und bei unserer Auflistung oder Betrachtung der Geschichte von ab 1990 Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern haben sich bisher zwei wichtige, ganz wichtige Sachen vergessen, und das holen wir jetzt nach, nämlich deutsche Esperanto-Kongresse hat es in unserem Land nach der Wende schon zweimal gegeben. Man muss da bedenken, Mecklenburg-Vorpommern ist ja dünn besiedelt, wir haben nicht allzu viel Mitarbeiter Esperanto, aber wir haben es geschafft, hervorragend geschafft, zwei Kongresse zu organisieren. Der erste war 1992 in Schwerin, der 70. Esperanto-Kongress des ersten gesamtdeutschen Kongresses dieser Art und zugleich des ersten in den neuen Bundesländern. Im Vorbereitungskomitee arbeiteten dann damals die bekannten Leute wie Franz-Peter Kurz, Kurt Güse und Ralf Kuse, Anita Kurz und Wiebke Kuse, die saßen am Anfangsschalter. Und dieser Kongress war auch ein voller Erfolg. Und wie war es mit dem Neubrandenburger Kongress, Werner?
Ja, der war etliche Jahre später, im Jahr des Herrn 2004. Man muss auch zu den deutschen Esperanto-Kongressen Folgendes sagen. Die werden jeweils an eine Ortsgruppe übergeben zur Vorbereitung. Eigentlich ist das die Mitgliedervollversammlung des Deutschen Esperanto-Bundes. Die dauert nur ein paar Stunden. Und drumherum, also meistens Pfingsten, von Pfingstsonnabend bis Pfingstmontag ist dann sozusagen Kulturprogramm, Vorlesungen und so weiter, also ein kleines Festival.
Ja, und vor allem Treffen von alten und Gewinnen von neuen Freunden im Esperanto.
Das ist ja ganz wichtig. Ja. Und wir in Neubrandenburg waren ja sehr stolz darauf, dass man uns das übergeben hatte. Und da habe ich auch wieder gemerkt, Das war schon 2004. Die kannten gar nicht. Na, Brandenburg, ja, das ist klar, das ist da bei Potsdam. Na ja. Und dann muss man erklären, dass es Neubrandenburg nicht ein Teil von Brandenburg ist, der Stadt. Und dass Neubrandenburg nicht in Brandenburg liegt, im Land Brandenburg. Und dass wir auch Hotels haben mit Spülung und Warmwasser. Also ich habe da sehr viele sonderbare Briefe bekommen. Und aber es hat uns Spaß gemacht, das war ganz toll. Wir waren zum Esperanto-Kongress hier im Ring-Hotel, oder Hotel am Ring, waren wir dann über 140 aus 11 Ländern. Das war also eine wirklich internationale Veranstaltung mit Fernsehen und Zeitungen und Pressekonferenz. Und es gab, ich weiß nicht, wie viele Artikel, die über uns geschrieben haben. Und auch die aktuelle Kamera, nicht, wie heißt das hier, das, abends um 7:30 die Sendung auf N3, die haben auch über uns berichtet. Also wir waren da sehr glücklich.
Ja, und vor allem der Sprecher Werner Pfennig hat eine Kollektiv um sich geschart, so haben wir damals noch gesagt, ja. Oder eine Gruppe, die das vorbereiten mussten. Wir hatten zuerst ein bisschen Angst, ob wir das schaffen, aber wir haben es sehr, sehr gut geschafft. Ne?
Wir haben das sehr sorgfältig, haben jahrelang vorbereitet und wir hatten ein wirkliches, ich kann das ruhig sagen, Kollektiv, weil jeder seine Aufgabe hat. Wir haben regelmäßig uns getroffen, so eine Art Programm, immer ergänzt, was ist aktuell und so weiter. Also das hat wunderbar, einer kann sowas nicht machen, unmöglich oder fast unmöglich. Man soll nur sagen, nie ist nie. So, das war also der Kongress und wir waren auch stolz, dass wir einen ökumenischen Gottesdienst hatten.
Ja.
Und zwar mit Protestanten.
Wir müssen jetzt langsam zum Ende der Sendung kommen, Werner.
Ja,
ich will noch mal erwähnen, dass wir aus Anlass dieses Kongresses in Neubrandenburg in dem dafür vorgesehenen Fläche eine Esperanto-Eiche gepflanzt haben und mit einem Stein versehen und jetzt die Absage.
Ja. Wir haben übrigens, vergessen, der Stefan und du musst mal sagen, wie hast du die Wende erlebt in deinem westeuropäischen Teil Europas?
Den Nachrichten, Radio und Fernsehen, sonst nichts.
Und warst begeistert von der Einheit?
Ja, freilich.
Na, ganz toll. So, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Absage für unsere heutige Sendung, die da lautet... Diese Sendung wird wiederholt am 18.06. um 15 Uhr. Die nächste Sendung ist am 7.07. am 7. Juli um 18 Uhr. Und verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle war Werner Levin mit seinem Radiokollektiv. Und jetzt die CD an.
London, velet nova centro, alla mondo, ira sporta voco, per più di noi del facile avvento, non del loco,